7. Mit verquollenen Augen saß Franz Pampel am nächsten Morgen um Punkt 8 Uhr vor einem dampfenden Becher. Der Muckefuck darin bemühte sich gleichermaßen verzweifelt wie erfolglos, dem übernächtigten Kriminalkommissar Leben einzuflößen. Humboldt befand sich immer noch auf der Wache. Einerseits wegen seiner Angst, zu Hause könnte er vom Franzosenrächer gemeuchelt werden, andererseits war dem Schneidermeister mittlerweile eine kleine Arbeitsstätte eingerichtet worden, wo er nun die Uniform der Kollegen ausbesserte. Der Zulauf war enorm. Reviervorsteher Brandt hatte deshalb schon beantragt, Humboldts Schutzhaft noch um unbestimmte Zeit zu verlängern und so luxuriös wie nur eben möglich zu gestalten. Gennard wartete am Fernsprecher im Lokal zur stillen Freude, schräg gegenüber von Dasslers Geschäft, nur darauf, dass Pampel ihm die Ankunft des Antiquars auf der Wache meldete. Dann würde er sofort mit einigen vertrauenswürdigen Uniformierten die Durchsuchung des Ladens starten. Alles war bestens vorbereitet. Wer allerdings nicht erschien, war Dr. Dassler. Weder auf dem Präsidium noch in seinem Geschäft. Um 7:45 rief Pampel entnervt seinen Assistenten an.
Er kommt nicht. Womöglich ist er am Ende doch so schlau, wie er denkt, er ist.
Oder noch schlauer, seufzte Gennard. Wenn er uns und unseren Plan wirklich durchschaut haben sollte und sich, sobald wir gestern sein Geschäft verlassen haben, davongemacht hat, dürfte er längst über alle Berge sein.
Pampel fluchte.
Das hieße dann auch, dass ich so ein großer Trottel bin, wie in der Zeitung steht. Mit der Marie, die ihm dieser Degen und die Kamera bringen, kann er so dermaßen tief untertauchen, dass wir ihn niemals finden werden.
Dem Kriminalassistenten drehte sich der Magen um. Wir sind ihm auf den Leim gegangen. Wahrscheinlich hat er das alles von Anfang an genauso geplant. Deshalb fehlten beim Oberstleutnant von Paul auch die wertvollsten Stücke. Vermutlich hat er die gemeinsam mit den besten Teilen aus seinem Laden längst zur Spedition gegeben. An seine neue Heimat. Aber alles unter falschen Namen, natürlich. Wenn wir das untersuchen wollen, müssen wir wohl die gesamte Unterwelt Berlins verhören und werden vermutlich immer noch nichts rauskriegen.
Dann sollten wir sie eben so lange verhören, bis wir was rauskriegen.
Brüllte Pampel plötzlich in einer Mischung aus Trotz und Müdigkeit.
Gehen Sie jetzt mit Ihren Leuten in das Geschäft. Vielleicht finden Sie ja doch noch was, was uns weiterhilft.
15 Minuten später, um 8.30 Uhr, war der Fall aufgeklärt. 8. Aufgeregt tigerte Direktor Töpitz auf und ab.
Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Was genau liegt den Herrschaften denn nur noch vor quer in der Magengegend?
Sein Vorgesetzter tat Kriminalkommissar Pampel aufrichtig leid. Dennoch konnte er nicht aus seiner Haut.
Bei allem Respekt, Herr Kriminaldirektor, aber die Sache stinkt doch 20 Meter gegen den Wind. Das sieht doch ein Blinder mit Krückstock, dass wir hier nicht den richtigen Täter haben.
Töpitz stützte sich mit beiden Fäusten auf den Tisch, während er sich so tief er konnte dabei zum sitzenden Pampel herunterbeugte. Durch dessen enorme Größe schaffte er es fast bis zur Augenhöhe.
Ich habe hier ungefähr 50 Mann von der Presse draußen sitzen, plus einige Mitglieder des Parlaments, plus Beobachter vom Kanzler Bülow und vom Kaiserlichen Hof. Polizeipräsident von Borries wird mich ankündigen, neben mir stehen und erwarten, dass ich einen durchschlagenden Erfolg verkünde. Das hat er mir vorhin nochmal extra verklickert. Er will mich nur von glänzender Polizeiarbeit und einem großen Triumph reden hören, wenn er neben mir steht. Und warum auch nicht? Ich habe das unterschriebene Geständnis vom Mörder, plus das von ihm selbst dargelegte Motiv, plus die Tatwaffe, plus jede Menge Beweise, wie zum Beispiel die Negative der Tatortfotos. Und Sie sagen mir, ich soll den allen da draußen jetzt mitteilen, der Fall wäre noch unklar?